Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ist die Rechnung Alexei Nawalnys aufgegangen? Das kann man sich an diesem Samstag fragen. Zehntausende Demonstranten gingen in russischen Städten auf die Straße, forderten Nawalnys Freilassung. Er ist ja nach seiner Ankunft in Moskau sofort festgenommen worden und hat dann zu diesen Protesten aufgerufen. Ein, man könnte sagen, kollektiver Akt, diese Demonstrationen, also auch gegen Wladimir Putin. Ein Akt mit Folgen. 2000 Festnahmen gab es heute, darunter auch Nawalnys Ehefrau Julia. Evgeny Kasakow ist Historiker und Kurator am Bremer Auswandererhaus, hat zu Nawalny und Oppositionsbewegungen in Russland und der Sowjetunion geforscht und ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Kasakow, sind diese Proteste auf Russlands Straßen heute ein Erfolg für Nawalny oder waren da zu wenig Demonstranten?
Also es ist auf jeden Fall als Erfolg für ihn zu werten, dass mitten in der Pandemie und trotz angekündigten harten Vorgehen sogar 40.000 Leute in Moskau sich auf die Straßen, aber die Zahlen habe ich jetzt nicht überprüft, auf die Straßen gefunden haben und dass er anscheinend ein Politiker ist, der so viele Leute allein über Internet mobilisieren kann. Wenn man das natürlich so an Endziel misst, Leute gehen auf der Straße und dann ist Nawalny frei oder Regierung oder der Präsident tritt zurück, dann natürlich nicht. Man muss sagen, Proteste 2011, 2012, da waren 150.000 in Moskau auf der Straße und da war Gesamtopposition und nicht nur Nawalny-Anhänger. Und dennoch könnte Putin diese Proteste aussitzen.
Und wie beurteilen Sie die Festnahme von Nawalnys Ehefrau? Zeigt das die Panik der russischen Regierung oder vielleicht sogar ihre Überlegenheit?
Nein, das war voraussehbar. Auch bei allen bisherigen Protesten nahm man führende Figuren fest. Und ich glaube, Opposition hat auch damit gerechnet, dass wenn Leute festgenommen werden, dann die Bekannten. Man muss auch sagen, Nawalny war schon mehrmals festgenommen, seine führenden Mitarbeiter auch. Und das ist eigentlich in Stiftung zur Bekämpfung der Korruption, wie seine Struktur, Partei kann er ja nicht registrieren, heißt, da gehört Festnahme von führendem Personal eigentlich zum Alltag.
So, jetzt fragt man sich ja vielleicht, wie kann Nawalny sich so weit aus dem Fenster wagen? Also was gibt ihm diese Sicherheit? Er schwebt ja doch irgendwie auch schon in Lebensgefahr. Oder nach diesem Video, das inzwischen, habe ich heute gesehen, 70 Millionen Mal geklickt wurde.
Ja, in seinem Fall schützt Bekanntheit viel besser und Öffentlichkeit viel besser als Anonymität und irgendwelche konspirativen Methoden. Im Prinzip, ab dem, was mit ihm passiert ist im Flugzeug, ist alles, was mit ihm passiert, politisches Ereignis. Und das weiß er sehr genau. Und damit bringt er im Grunde genommen seine Gegenspieler in so eine Situation, wo man ihn nicht mehr ignorieren kann. Man kann ihn nicht mehr verschweigen, man kann nicht mehr so tun, als wäre er nicht da. Also im Grunde genommen, er spielt so eine Art Rolle von Gegen-Putin. So klar war die Antwort auf die Frage, wer ist der wichtigste Oppositionelle in Russland seit Putins Machteintritt eigentlich nie. Ja. Also wenn ihm jetzt was passiert, wäre das ein Ereignis von internationaler Bedeutung.
So, das würde dann aber auch bedeuten, wir sind ja jetzt sehr im Spekulativen, er lebt ja, ne? Aber trotzdem noch mal jetzt eine Nachfrage. Es würde bedeuten, wenn Nawalny etwas zustößt, könnte die westliche Welt da jetzt auch nicht einfach zusehen, sondern sie müsste handeln, ja?
Also das ist so immer ein bisschen, westliche Welt muss handeln. Da sind Staatschefs, souveräne Staaten und sie entscheiden, ob sie handeln oder nicht. Bei Handhabung von Fall Nawalny, russische Regierung setzt da drauf, je mehr vom Westen unterstützt wird und je mehr Westen das zum Politikum macht, desto mehr hat man was an der Hand, was man eigenen Bevölkerung zeigen kann und sagen im Fernsehen und in staatlichen Medien, ja, da seht ihr, Nawalny ist eine gesteuerte Marionette. Man muss aber auch sagen, Nawalny hat sich während seiner gesamten politischen Laufbahn sich ganz anders verhalten als die anderen russischen Liberalen und hat eben nicht einfach seine Freundschaft zu Westen reklamiert. Er hütet sich davon, allzu sehr Sowjetunion zu beschimpfen. Er hütet sich davon, Reformen der 90er Jahre zu loben. Er hütet sich davor, immer zu sagen, schaut, Westen macht alles richtig und wir alles falsch. Sondern im Prinzip ist er immer auf der Suche nach Minimalkonsens und diesen Minimalkonsens der Opposition hat er scheinbar gefunden, gegen Korruption sein. Und damit holt er sehr verschiedene politische Kräfte erst einmal auf seine Seite und geht damit sehr behutsam um. Er versucht Themen, die spalten können, eher vermeiden. Deswegen ist das auch so Bündnisfähigkeit immer ein großes Thema beim Nawalny.
Hierzulande ist Nawalny ja als so kompromissloser Oppositioneller geschätzt, ein Star, ein Held, könnte man sagen. Und die Geschichte seiner Vergiftung, so dramatisch die ja war, ist natürlich auch eine starke Erzählung, ja, in so einer Heldengeschichte. Aber auch heute hieß es zum Beispiel auf den Demonstrationen wieder, da seien Neonazis mitgelaufen, er selbst sei ein Nationalist und alles andere als ein Demokrat. Haben wir da ein falsches Bild?
Also das ist ein wichtiges Thema, weil Nawalny begann seine politische Karriere in eine linksliberale oder sozialliberale Jabloko-Partei, flog da tatsächlich raus, weil er auf Veranstaltungen der Nationalisten aufgetreten ist, hat auch tatsächlich durchaus Dissens mit seinen frühen liberalen Mitstreitern. Er verkörperte aber auch einen anderen Typus von Nationalist, als den man sonst aus Russland kennt. Er war kein anti-westlicher Nationalist, keiner, der russischen Sonderweg propagierte, sondern sein Nationalismus war eher so, wir wollen doch ein modernes westliches Land sein und da ist Masseneinwanderung aus nicht-westlichen Ländern, sprich Zentralasien oder Kaukasus, uns da eher im Wege. Und er steht auch bis heute dazu, dass Grenzregime zu den Ländern des Zentralasiens verschärft werden sollte. Also man kann schon sagen, ja, Nawalny ist in dem Sinne Nationalist, als dass er für massive Begrenzung der Einwanderung eintritt. Er ist auch durchaus für solche Themen zu haben, wie die Migranten, die da sind, müssen sich an unsere Regeln halten, wobei er große Schwierigkeiten damit hat zu formulieren, was er genau darunter versteht. Häufig wird Nawalny auch versucht anzuhängen, tatsächlich, dass Nationalismus quasi Hauptthema von ihm ist. Das ist so nicht. Sein Hauptagenda ist Korruption, ist Hauptproblem. Und das ist auch so fester Teil seines Umgangs mit kontroversen Themen. Wenn er gefragt wird zu irgendwelchen Themen, die jenseits von was ist mit Putin und Korruption kontrovers sind, dann, also ein gutes Beispiel, man hat ihn dann also gefragt, was hält er von LGBT-Rechten, weil das ist immer so ein leidiges Thema in Russland ist. Und der antwortete, naja, ob jetzt gleichgeschlechtliche Ehe zugelassen wird oder nicht, das soll föderal entschieden werden. Das heißt, jede Region führt ein Referendum durch und so wird das entschieden. Und wenn Nordkaukasus halt dagegen ist, dann ist das okay. Wenn Moskau dafür ist, dann ist das auch okay. Mhm. Man kann das Prinzipienlosigkeit nennen, man kann das auch Pragmatismus nennen, man kann das aber auch sagen, er weiß sehr genau, welchen Spaltungspotenzial diese Fragen haben. Und also die Idee ist ja, jetzt ist durch Korruption keine richtige Marktwirtschaft, aber wenn richtige Marktkonkurrenz da ist, dann wird in Russland Leben so sein wie im Westen.